Ich denke, der Titel dieser kleinen Lehrserie wurde angekündigt. Es geht um die Vorbereitung einer heiligen Priesterschaft. Und dabei werde ich nicht so sehr, auch aber nicht schwerpunktmäßig über Gebet sprechen, sondern über die Vorbereitung, die dazu notwendig sind. Der Untertitel übrigens dieser Serie, die mehr beinhaltet, als was ich hier in drei Einheiten bringen kann, heißt: Wie der Herr eine Gebetsbewegung schafft, die effektiv ist und nicht müde wird. Das ist der Untertitel dieser Serie. Und ich denke, darum geht es zum Herrn und darum soll es uns auch gehen. Einige von euch können sich vielleicht erinnern, vielleicht auch viele gar nicht, aber so Ende der 90er, 98, 99, 1999, dann vielleicht so bis 2000, 2002 oder so, gab es in unserem Land eine sehr starke Betonung auf Gebet. Gebet für das Land, aus ist auch damals dieses Wächtergebet entstanden, was es heute immer noch gibt. Und das war ein wichtiges Thema. Es gab Konferenzen, es gab Seminare. Jemand, den Gott sehr stark gebraucht hat, dort einfach uns die Augen zu öffnen über diese Dinge, ist John Molinde gewesen, ein Mann Gottes, den ich sehr schätze, den Gott gesandt hat nach Deutschland viele Male, über viele Jahre. Und manche andere sind gewesen dort. Und es gab wirklich einen Aufbruch, es gab eine Aufbruchstimmung, es gab ein Gebet flächenmäßig. Das Motto war: Lass uns das Land mit Gebet füllen. Und es wurde gebetet wie in vielen, vielen Jahren vorher nicht mehr. Und wie man sich auch erinnern kann, wenn man damals schon dabei war, aus dieser Aufbruchstimmung, aus dieser Gebetsbewegung, dieser anfänglichen Gebetsbewegung, ist fast nichts übrig geblieben. Nur noch kleine, jämmerliche Reste, die längst nicht das Niveau hatten, die Klarheit, die Durchschlagskraft, die Intensität auch, die es damals gegeben hat. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich glaube, der Grund ist, dass etwas gefehlt hat und das war ein Unterbau, ein wirkliches Fundament aus dem Wort Gottes, wo klar daraus hervorgeht, nicht nur, dass wir beten sollen, sondern wie wir beten sollen und noch viel mehr, wofür wir beten sollen. Ich sage immer gerne, die Beter wurden verheizt. In jede Landtagswahl wurden sie geworfen, in jeden neuen Moscheenbau wurden sie angefeuert zu beten, dass der Turm nicht so hoch wird. Oder irgendwo auf dem Land wurde ein Bordell irgendwie aufgemacht und dann sollte dagegen gepowert werden. Und man hat sich verschlissen für alle möglichen Gebetsanliegen und auch für oder gegen Trends, die im Wort Gottes beschrieben sind, die unaufhaltsam sind. Und wir haben nicht die Aufgabe, das Böse aus dieser Welt zu beten. Wir haben eine ganz andere Aufgabe. Wir haben eine ganz andere Aufgabe. Und weil es kein Fundament im Wort Gottes gab, kam Enttäuschung, weil die erhofften Ergebnisse ausblieben, die Erweckung kam wieder mal nicht. Und dann ist das Gebetsfeuer erloschen. Aber ich glaube, das ist jetzt fast 20 Jahre her, 17 Jahre. Ich glaube, dass der Herr einen neuen Beginn machen wird. Ich glaube, dass es eine Gebetsbewegung geben wird, weil die Gemeinde wird das sein, wovon die Bibel spricht. Und die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Das ist ihr Auftrag, das ist ihre Identität, das ist ihre Berufung. Und was es braucht, ist aus dem Wort Gottes, dass wir Informationen beziehen, worum geht's überhaupt, was sind die Anliegen, aber auch Inspiration bekommen, dass wir entzündet werden von der Dringlichkeit, die im Herzen Gottes ist, für die Anliegen, die er hat. Erst wenn wir wirklich mit ihm übereinstimmen und an demselben Strang ziehen und wenn wir das wollen, was er will, und dann darüber hinaus noch lernen, es mit seiner Kraft und mit seiner Intensität zu wollen und nicht mit unserer eigenen Kraft, die sehr schnell am Ende ist, dann werden wir Resultate sehen, dann werden wir sehen, wie die Pläne Gottes in unserem Land und auch in den Nationen vorankommen und wie unser Gebet wirklich effektiv ist und wir dabei nicht nach kurzer Zeit völlig erschöpft am Boden liegen und sagen so, wir können nicht mehr, wir brauchen jetzt Jahrzehnte, um uns zu erholen, mögen jetzt andere erstmal sich an die Front begeben und da irgendwie sich verausgaben. Vielleicht kommen wir nochmal später zurück, vielleicht auch nicht, vielleicht war es das auch schon. Nein, das ist nicht der Plan Gottes. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, wenn wir lernen, es in seiner Kraft zu tun, dann wird es zwar oftmals schwierig werden, es wird herausfordernd werden, es wird auch etwas kosten, aber es wird nicht dazu führen, dass wir ausgebrannt sind, dass wir am Ende sind und dass wir sagen, so fertig, mehr können wir jetzt nicht. Gott gibt nicht auf, Gott hat brennendes Verlangen, wir sind seine Kinder, sein Geist ist uns gegeben und wenn wir ihm zu nahe kommen, dann wird sein Verlangen in uns Wohnung nehmen, zumindest zu einem Teil. Und diese Kraft wird uns antreiben und diese Kraft wird uns motivieren. Und wir werden ebenfalls lernen, ausdauernd zu beten und zu kämpfen, aber nicht für unsere Dinge und für die Dinge, die wir meinen, die wichtig sind, sondern für die Anliegen, die wirklich auf dem Herzen Gottes sind. Lass uns einmal hineingehen in das Wort Gottes und wir finden dort, wie Gott Israel damals motiviert und prägt und ihnen eine Identität gibt und beschreibt, worum es eigentlich überhaupt geht. Das war unmittelbar nach der Befreiung aus Ägypten. 2. Mose Kapitel 19. Ihr wisst, dass sie waren in der Gefangenschaft über 400 Jahre und sie haben geschrien zu Gott, weil sie diese Sklaverei nicht mehr ertragen konnten. Sie haben geschrien zu Gott, er möge sie befreien und Gott hat ihr Gebet gehört, hat einen Retter geschickt und hat ihnen wunderbare Dinge verheißen und sie werden in eine neue Dimension kommen, sie werden in eine neue Ära kommen, sie werden in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Und dann war schließlich diese Befreiungstat getan und sie haben sicherlich gedacht, das war's jetzt, aber sie haben nicht verstanden, das ist erst der Beginn, das ist erst der Anfang. Gott hat sie aus etwas herausgeholt, aber jetzt kommt die noch viel größere Aufgabe, sie in etwas hineinzubringen. Und die ist schwieriger, weil an dieser Stelle war ihre Kooperation gefragt. Wenn du dich erinnern kannst, in Bezug auf ihre Befreiung, sie haben nicht viel mehr getan, als geschrien um ihre Befreiung. Den Rest hat Gott alleine gemacht. Dann gab es ein paar praktische Anweisungen, die sehr simpel waren. In der Befreiungsnacht, geht nicht aus dem Haus, bleibt im Haus. Nehmt das Blut, streicht das Blut an die Pfosten und verhaltet euch ruhig und wartet ab. Das war alles. Das war ihr Beitrag zur Errettung. Mehr mussten sie nicht tun, einfach nur im Hause bleiben. Das ist einfach. Aber um dann hineinzukommen in das Neue, mussten sie wirklich aktiv zusammenarbeiten mit Gott. Und an der Stelle hat es gehapert. Und die erste Generation hat überhaupt nicht verstanden, was ihre Aufgabe ist. Nachher erklärt das Wort Gottes oder der Heilige Geist, sagt dann im Hebräerbrief, sie sind in die Verheißung, in das gelobte Land nicht gekommen, weil sie die Wege Gottes nicht erkannt haben, weil sie gar nicht verstanden haben, worum es ihm geht. Sie dachten, es geht ins gelobte Land, Halleluja, ewige Feierabend, ewige Ferien, nur noch das Leben genießen. Und Gott hat einen ganz anderen Plan und er hat es ihnen versucht beizubringen, aber sie haben nicht gehört und sie haben nicht verstanden. Und Paulus sagt, das, was mit Israel geschehen ist, ist eine Warnung für uns. Das ist uns aufgeschrieben zur Mahnung. Und wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Und da ist eine große Parallele zwischen dem Handeln Gottes an seinem Bundesvolk Israel und auch dann jetzt an uns. So 2. Mose Kapitel 19. Die erste Station, wo sie hingingen, war der Berg Sinai, der Berg Gottes, der Berg der Begegnung, derselbe Berg, an dem Mose viele, viele Jahre vorher sein Erlebnis hatte, wo er für immer umgeprägt wurde und seine Berufung empfangen hatte. Und an diesen Berg sollten sie jetzt kommen. Und Mose steigt hinauf und der Herr redet zu ihm. Vers 3, Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Hier will Gott ihnen Identität geben, Gewissheit über ihre Berufung, Gewissheit, wofür sind sie überhaupt da? Was ist denn die Absicht Gottes? Wofür gibt's uns jetzt? Was sollen wir jetzt? Und es ist eine traurige Tatsache, dass es heute viele, viele Gemeinden gibt, die keine Identität haben, die keine Gewissheit haben und die Ziele und Wünsche haben, die nett sind, die irgendwie ganz interessant klingen, aber die weit weg vom Herzen Gottes sind und die einfach auf die Dauer über Jahrzehnte nicht tragfähig sind. Und deswegen werden Leute müde und träge und schlafen ein, weil sie für Dinge gekämpft haben, die nicht das Erste waren, was Gott wollte, wofür sie kämpften. Und sie haben sich nicht mit den Plänen Gottes eins gemacht, sondern haben ihre eigene Agenda, ihre eigenen Pläne gehabt. Gott sagt, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Amos 3, Vers 3. Gott hat Pläne, Gott hat Ziele, Gott hat eine Beauftragung und wir müssen die von ihm hören und empfangen und uns zu eigen machen und dafür sorgen, dass dieser Auftrag, den er hat für uns, dass das unser Auftrag wird, dass das unsere Identität wird, dass wir verstehen, wofür gibt es uns, was sollen wir überhaupt machen? Und die Gemeinde ist nicht in erster Linie dazu da, schöne Versammlungen zu haben, die sie genießt, wo sie nach einer harten Woche sich wieder auftanken kann und aufbauen kann und entspannen kann, ja. Das ist nicht das Ziel der Gemeinde, dass wir erfrischt und belebt und ermutigt werden. Das passiert nebenbei. Aber wenn das das Hauptziel wird, hört die Erfrischung und die Ermutigung und Belebung, hört irgendwann wieder auf. Das ist am Rande, das ist nebenbei, das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist, dass die Gemeinde ein Instrument wird oder in eine Partnerschaft mit Gott hineinkommt und lernt, mit Gott zusammenzuarbeiten, um auf dieser Erde die Ziele Gottes durchzusetzen. Das ist der Auftrag der Gemeinde, in Partnerschaft mit Gott zu sein. Und wenn wir mal anschauen, was wir so die Woche über oder den Monat über oder das Jahr oder so als Gemeinde tun, dann müssen wir mal die Bilanz ziehen und dann stellen wir fest, sehr, sehr weniges dient wirklich der Expansion des Reiches Gottes. Fast alles ist für uns. Heilungsseminare, innere Heilung, Befreiung, Seelsorge und Ermutigung und alles Mögliche und alles immer nur, damit es uns noch besser geht, damit es uns irgendwie noch runder wird und irgendwie noch angenehmer wird. Ja. Und wir haben völlig aus den Augen verloren, dass das gar nicht das Zentrum ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinterhergeworfen werden, sag ich mal. Wird euch gegeben werden. Ja? Wir suchen alles andere und hoffen nebenbei, würde das Reich Gottes auch noch gebaut werden. Und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und Gott möchte, dass wir seine Prioritäten übernehmen. Und wenn wir in seinen Prioritäten zu Hause sind, wenn wir seine Identität, die er uns verordnet hat, übernehmen, dann hat er versprochen, sich um alle Dinge in unserem Leben, inklusive Finanzen oder was weiß ich für Dinge, zu kümmern und dafür zu sorgen. Das ist nicht das Erste. Und das Erste ist, für ihn da zu sein. Wir haben das vorhin so wunderbar gesungen. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und es ist so wichtig, dass wir dieses füllen. Weil wenn wir das nicht füllen mit der Definition oder dem Verständnis aus der Bibel, dann automatisch kriegen wir einen Freiheitsbegriff aus der Welt. Und da ist Freiheit, du kannst machen, was du willst. Und wir sind frei zu gehorchen, wir sind frei zu dienen, wir sind frei, das Richtige zu tun, wir sind frei, für Gott da zu sein, unser Leben ihm zu geben und als ein Opfer auszugießen für ihn. Wir sind frei, für ihn da zu sein. Das ist die Freiheit, die wir haben. Wir sind frei, das Richtige zu tun. Vorher waren wir Sklaven unseres Ich, Sklaven der Sünde. Wir waren versklavt, irrsinnige, verrückte und dumme und schädliche und zerstörerische Dinge zu tun. Jetzt sind wir frei, das Richtige zu tun. Halleluja. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation. Gott hat Israel haben wollen, weil er Priester haben wollte. Und Gott hat die Gemeinde haben wollen, weil er Priester haben will. Die Aufgabe der Gemeinde ist Priesterschaft. Offenbarung 1, Vers 6. Du hast uns gemacht zu einem Königtum von Priestern. Seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Uns gemacht zu einem Königtum zu Priestern. Offenbarung 5, Vers 10, hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen über die Erde. Halleluja. 1. Petrus, Kapitel 2. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Priester, die Opfer bringen. Viele, viele Christen haben die Idee, seit Golgatha sind keine Opfer mehr nötig. Das ist nicht, was das Neue Testament lehrt. Das Sündopfer ist Jesus und es gibt keine Opfer für die Sünde mehr, ja. Aber andere Opfer gibt es sehr wohl. Und hier ist es gesagt, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Und es macht einen riesen Unterschied in einer Gemeinde, ob das Gros der Gemeinde versteht, wir singen für Gott, wir ehren ihn, wir heben die Hände für ihn, wir machen ihn groß, weil wir ihn erfreuen wollen. Oder wir machen ein bisschen Lobpreis, weil wir einen schönen Gottesdienst haben wollen. Da sind Welten dazwischen. Und der Unterschied ist die Gesinnung, unsere Motivation. Und da möchte Gott, dass wir uns tief, tief, tief gründen in seiner Berufung, dass wir unsere Berufung festmachen, dass wir eine Identität bekommen, die kommt aus seinem Wort, die kommt nicht aus dem Geist dieser Welt, der sagt, habt Spaß, macht Fun, macht euch eine gute Zeit, habt Party. Es ist wunderbar, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Es ist wunderbar, erfrischt zu werden vom Heiligen Geist, belebt zu werden vom Heiligen Geist. Aber diese Belebung wird aufhören, wenn ich die nur suche für mich. Und wenn mein ganzes Lebensmotto ich, meiner, mir, mich ist, dann wird das aufhören. Und was passiert danach? Weil das so schön war, weil ich das so genossen habe, werde ich versuchen, diesen selben Effekt ohne den Heiligen Geist, wenn er nicht mitmacht, in meiner Seele zu wiederholen. Und ich gewöhne mir Techniken an, ich gewöhne mir Dinge an, einfach um irgendwie gut drauf zu sein. Aber es ist nicht mehr das Herz da. Gott, es geht für dich. Es geht um deine Ehre. Es geht um deinen Namen. Es geht um deine Ziele. Ich bin ein Priester. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin ein König. Und ich regiere mit dir zusammen mit meinen Geschwistern. Und wir gehen Schritt für Schritt voran. Und wir bringen Gottes Ziele durch. Wir sind für ihn da. Wir sind ein Partner an seiner Seite. Er tut das Wesentliche. Aber wir tun auch etwas, was ihm ermöglicht zu tun, was er tun möchte. Und er braucht uns. Wir sind gerufen zu dieser Partnerschaft. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Halleluja. Wir sind Priester. Was haben die Priester gemacht? Die Priester waren für das Volk da und die Priester waren für Gott da. Sie standen vor Gott und brachten die Sünden des Volkes vor Gott. Und dann empfingen sie von Gott den Segen und brachten den Segen von Gott auf das Volk. Sie standen sozusagen zwischen Himmel und Erde. Sie haben eine spezielle Stellung, eine spezielle Position gehabt. Und sie waren sozusagen das Verbindungsglied zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Das war ihre Aufgabe. 5. Mose, Kapitel 10. Haben wir ein wunderbares Wort, was wir auch jetzt für uns nehmen dürfen. Da war die Berufung vom Stamm Levi. Vers 8, 5. Mose, Kapitel 10, Vers 8. In jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen. Diese beiden Dinge gehören zusammen, vor Gott zu stehen, den Dienst zu verrichten und dann bevollmächtigt zu werden, etwas zu bekommen, was wir nicht aus uns haben, um zu segnen, die Kraft zu segnen. Und das heißt, mit dem Guten vom Himmel Menschen zu beglücken. Die Kraft zu segnen kommt aus dem Dienst vor Gott. Sie stehen vor Gott, sie verrichten den Dienst. Und wenn sie ihren Job getan haben, dann tut Gott seinen Teil. Und er gibt wieder neu seinen Geist. Er gibt Kraft, er gibt Segen, er gibt Vollmacht. Und er erstattet sie aus und er sendet sie, dann zu gehen und zu segnen. So, wenn wir zunehmen wollen, als Gemeinde ein Segen zu sein, in der Stadt, in der Region, im Land, in anderen Nationen, dann fängt es immer damit an, dass wir tiefer gehen in diesem Dienst vor Gott, unseren Dienst verrichten vor ihm. Und das als eine Pflicht sehen und das nicht tun mit dieser Haltung, ja, ich will ein bisschen gesegnet sein, ich will, dass es ein bisschen mir gut geht, sondern die Motivation ist, das ist, was Gott braucht, um seinen Segen zu geben. Das ist der Weg, wie Gott seinen Segen vom Himmel freisetzt. Wir sind im Dienst. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns noch einmal Gottes Verheißungen anschauen für Israel und sehen, was das mit uns zu tun hat. 5. Mose 28. Ab Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Nicht als Größte, aber als Höchste. Vollmacht, geistliche Größe hat nichts mit Zahlen zu tun. Aber sie sind die höchste Nation auf der ganzen Erde. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Siehst du, das ist genau dasselbe wie trachte zuerst nach dem Reich des Herrn und alles andere wird euch gegeben werden. Wenn ihr genau gehorcht, wenn ihr euch hingebt, alle meine Gebote zu tun, dann Segnungen, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Viele rennen Segnung hinterher, das ist die falsche Reihenfolge. Wir sollen tun, wozu Gott uns gerufen hat und sie kommen hinter uns her und sie erreichen uns. Die sind schnell genug, die können uns erreichen. Aber wir rennen und wir suchen irgendwie Segnungen. Ja, wir müssen nicht Segnung suchen, sondern wir müssen Hingabe suchen, Gehorsam suchen, suchen seinen Willen zu tun. Und dann werden diese Dinge hinter uns herkommen und die werden schnell genug sein und sie werden uns erreichen. Das ist, was das Wort sagt. Halleluja. Halleluja. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wirst du sein die Frucht deines Leibes. Jetzt kommt auch der Segen Gottes auf unsere Kinder. Halleluja, die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet sein, heißt es an einer Stelle. und die Frucht deines Ackerlands und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er geschworen hat. Wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Also die anderen Völker, die ungläubigen Völker, sehen den Segen auf Gottes Volk und sie wissen, wo der Herr kommt. Das heißt, sie haben ein glaubhaftes Zeugnis. Sie reden von einem Gott, den man sehen kann in ihrem Leben. Man sieht die Auswirkungen der Herrschaft Gottes in ihrem Leben. Ihr Lieben, so wichtig Evangelisation ist. Vor Evangelisation kommt etwas, dass wir in die Ordnung Gottes kommen. Dass wir in die Ordnung Gottes kommen. Und dass wir sagen können, wir sind die Gesegneten des Herrn. Wir sind so beschüttet mit Gutem. Und das hört gar nicht mehr auf. Und es ist wunderbar, was uns schenkt. Schaut unsere Kinder an. Kommt, schaut unsere Kinder an. Schaut unsere Familien an. Schaut unsere Ehen an. Das ist, was Gott will, dass wir etwas haben, womit wir angeben können. Und Gott groß machen können. Sagen, das ist alles, weil Gott gut ist, weil Gott treu ist, weil Gott sein Wort hält. Halleluja. Wie anders ist das, wenn wir etwas haben, ja, statt nur etwas ins Schaufenster zu stellen, was wir dann nicht auf Lager haben, ja. Und die Leute locken mit etwas und dann sehen sie einen Trauerverein. Sie sehen, die sind genauso verzweifelt, genauso frustriert, genauso bedrückt, genauso leer wie wir auch. Ja, die haben nur andere Mittel gefunden, ihre Leere zu übertünchen. Das kann doch nicht sein. Ein Heide kann das erkennen. Ob es eine menschengemachte Religion ist, die nur dazu dient, irgendwie auf Krücken durchs Leben zu humpeln. Oder ob da wirklich etwas dahinter ist, was typisch Gott ist und was übernatürlich ist. So sehr sie auch Gott nicht kennen möge, aber das können sie unterscheiden. Und Gott möchte, dass die Menschen sagen, Gott ist wirklich mit ihnen. Das ist, was Paulus sagt im Neuen Testament. Da habt ihr Versammlung, da ist der Heilige Geist, dann prophezeit ihr ein bisschen, da ist ein Fremder und das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und er bekennt, Gott ist wahrlich unter euch. Der Heide kriegt etwas mit von der Realität Gottes und sagt, Gott ist wirklich mitten unter euch. Das reden sie ihm nicht ein. Das merkt er selber. Das ist der Unterschied. Halleluja. Halleluja. Der Name des Herrn über dir ausgerufen. Wenn du die Gelegenheit hast, in der Fülle dieses Seminar zu hören, ich habe das 2006 einmal gebracht im Glaubenszentrum, dann wirst du feststellen, durch das ganze Seminar geht dieses eine Schlüsselwort, der Name des Herrn. Das ist ein Schlüsselwort für die ganze Geschichte von Priesterschaft. Der Name des Herrn. Die Priester sind da für den Namen des Herrn. Und Gott wiederum stellt sich dazu und er gibt Beweise, unwiderlegbare Beweise, dass der Name über uns ausgerufen ist. Sein wunderbarer Name. Halleluja, Halleluja. Wie heißt es von der ersten Gemeinde? Sie lobten Gott. Und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie lobten Gott. Die waren mehr mit Gott beschäftigt als mit Evangelisation. Sie lobten Gott. Aber Gott war in ihrem Leben sichtbar. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und was für eine gewaltige Gunst hatten sie. Halleluja. Oh, das ist so wunderbar. So wunderbar. An anderer Stelle heißt es, das Volk rühmte sie. Apostelgeschichte 5. Von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. So, die haben gemerkt, man kann nicht einfach so tun, als wenn man dazugehört. Da muss man durch die enge Pforte gehen. Da muss man sterben, da muss man alles aufgeben. Aber von weitem wenigstens haben sie gesehen, boah, guck mal. Und haben diese Leute gerühmt und haben gesagt, das sind Leute, so müsste man leben. Und viele Einzelne sind übergelaufen und haben sich ihnen angeschlossen. Halleluja, Halleluja. Wir sind ein Volk für ihn, für seinen Namen, wie es heißt in Apostelgeschichte. Ein Volk für seinen Namen, Apostelgeschichte 15, Vers 14. Gott schafft sich ein Volk für seinen Namen, die seinen Ruhm verkündigen, aber nicht mit Worten, hinter denen nichts ist, sondern mit Realitäten, die Beweise liefern. Gott ist wirklich gut. In Gottes Ordnung ist ein Segen, den kann die Welt nicht bieten. In Gottes Ordnung ist ein Frieden, ist eine Harmonie, ist eine Einheit, die nicht erzwungen ist, die nichts mit Gewalt zu tun hat, sondern die was mit freiwillig hingegebenen, erfüllten Herzen zu tun hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und sie wussten, sie waren da für seinen Namen. Das war der Herzschlag der Apostel. Es geht um seinen Namen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Siehst du, er betet nicht, dass Gott mächtig ihnen wirkt, sie mächtig segnet und große Kraft irgendwie kommt, damit es ihnen gut wird. Damit ihr Leben leichter wird, ja. Sondern damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Alles Wirken Gottes hatte ein Ziel, das Wirken Gottes in ihnen, in der Gemeinde hatte ein Ziel. Der Name des Herrn sollte verherrlicht werden. Und ihr Lieben, weil diese Atmosphäre da ist, weil dieser Geist um uns herum ist, der immer nur posaunt, ich meine mir mich, Hauptsache ich fühle mich wohl, Hauptsache mir geht es gut. Deswegen müssen wir so stark daran arbeiten, unsere Berufung festzumachen und uns immer wieder bewusst zu machen, unsere Identität ist eine vollkommen andere. Unsere Ziele sind etwas ganz anderes. Es geht nicht um Party, es geht nicht, dass uns wohl ist, es geht nicht, dass alles schön ist, es geht nicht darum, es geht darum, dass er geehrt wird. Das Paradoxe ist, dann geht's uns gut. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir suchen, dass es uns gut geht oder ob wir suchen, dass er verherrlicht wird. Was ist der Unterschied? Wenn wir suchen, dass es uns gut geht, werden wir niemals bereit werden zu leiden, werden wir niemals bereit sein, Opfer zu bringen. Weil das Opfer verlangt etwas, was kurzzeitig sehr unangenehm ist. Und wenn wir nur suchen, es soll uns gut gehen und wir wollen uns wohlfühlen, dann werden wir eine Mentalität entwickeln, die Opfer scheut. Die Opfer nicht bringen will und die nicht leiden will. Aber Gottes Herrlichkeit hat es zu keinem Zeitpunkt, weder Apostelgeschichte noch später in der Kirchengeschichte, zu keinem Zeitpunkt ohne Leiden gegeben. Gottes Herrlichkeit hat es zu keinem Zeitpunkt ohne Leiden gegeben. Und je größer das Maß der Herrlichkeit ist, umso größer ist auch die Dimension des Leidens. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Aber der Zeitgeist betont nur, es sollte gut gehen, Gott ist gut, Gott ist dein Papa, alles ist schön, fühl dich wohl, freu dich, genieße, kuschel beim Papa und leb weiter deinen kompromissvollen, selbstsüchtigen Lebensstil. Da ist keine Kraft zur Veränderung. Aber wenn dieser Eifer da ist für die Ehre Gottes, es geht darum, er soll verherrlicht werden. Wenn das da ist, ist eine vollkommen andere Sichtweise da, eine vollkommen andere Gesinnung. So den Aposteln ging es darum, dass der Name verherrlicht wird. Darum ging es. Auch wenn sie Anweisungen gegeben haben, wenn sie eingegriffen haben in Situationen, wo es um Sünde ging, wo sie gerichtet haben, wo sie gehandelt haben, wo sie Menschen bestraft haben. Immer nur um seines Namens willen, für ihn. Die Anweisung, wie die Sklaven arbeiten sollten, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. 1. Timotheus 6, Vers 1. Das war das Ziel. Nicht, dass es den Sklaven gut geht. Dass sie mal ein freies Wochenende haben oder auch mal den Swimmingpool benutzen dürfen von ihrem Sklavenherrn. Das Ziel war, der Name des Herrn darf nicht verlästert werden. So, da war ein Ziel von all den Christen an ihrem Arbeitsplatz in der Stadt verteilt während der Woche. Wir sind hier für Gott. Wir sind Repräsentanten für ihn. Wir leben hier, damit andere sagen können, Gott ist treu. Und sein Bodenpersonal auch. Weil den unsichtbaren Gott sehen sie ja nicht, aber sie sehen die Leute. So, das war die Motivation. Es geht um ihn. Es geht um seinen Namen. In der Passage im Epheserbrief, im ersten Kapitel, die ersten 15 Verse, die so oft überlesen werden, lesen wir jetzt gar nicht, die so oft ignoriert werden, die übergangen werden, weil die scheinen so irgendwie ohne Substanz zu sein. Das klingt so, wenn man das so auf den ersten Blick anschaut, das klingt so wie so eine Vorrede, wie so ein Einstieg oder irgendwie so. Und dann kommen erst nachher dann in den späteren Kapiteln die wichtigen Dinge. Nein, die ganz wichtigen Dinge sind vorne. Und in den ersten 15 Versen dreimal diese Formulierung zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir geschaffen zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist der Plan, das ist die Absicht, das ist die Identität, das ist der Auftrag der Gemeinde. Darum geht es. Halleluja. Lass uns zu Jesaja gehen. Jesaja 56. Und was wir tun müssen, was ich heute Abend versuche und was wir immer wieder für uns selbst und miteinander versuchen müssen, diese Identität zu prägen und aufzurichten und immer wieder, wie Paulus das sagt, die lautere Gesinnung wecken. Die lautere Gesinnung wecken. Was ist die lautere Gesinnung? Lauter heißt rein. Was ist die reine Gesinnung? Ich tue es für ihn, weil ich ihn liebe, weil er es wert ist. Die lautere Gesinnung, das ist die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist die lautere Gesinnung. Und der Apostel sagt, dass er schreibt, um die lautere Gesinnung wieder aufzuwecken. Das heißt, diese Gesinnung kann einschlafen. Aber das ist nicht das Ende, die kann man wieder aufwecken. Halleluja. Halleluja. Unser Gott kann sogar Tote aufwecken. Auch eine völlig eingeschlafene Gesinnung kann er wieder aufwecken. Und etwas spricht uns an und sagt, ja, das ist, wofür du gemacht bist. Verschwende nicht deine Zeit mit dummem Zeug und mit Dingen, die dir noch schaden, die dich dick machen oder blöd machen oder sonst irgendwas, sondern lebe für das, was wirklich zählt, was wirklich richtig ist. Jesaja 56. Das ist von den Vers 6, die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn, also Menschen, die nicht zum Volk Israel gehört haben, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen, nicht um gesegnet zu werden, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein. Darum haben sie sich ihm angeschlossen. Um ihm zu dienen, um den Namen des Herrn zu lieben. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Es gibt keine Liebe zu Gott ohne eine Hingabe. Ich will ihm gehorchen. Ich will rein leben. Ich will durch meine Gesinnung, durch meine Hingabe durch mein Herz ihn verherrlichen. Es gibt keine Liebe zu Gott, getrennt von einer Bemühung zu wachsen in Christus Ähnlichkeit. Das gibt es nicht. Das wird heute an allen Ecken angeboten. Das ist eine Täuschung. Das hat mit dem Wort Gottes, mit dem, was die Apostel gelehrt haben, nichts zu tun. Eine Liebe zu Gott, die sich nicht darum kümmert, gehorsamer zu werden, reiner zu werden, Christus ähnlicher zu werden, Gott mehr zu gefallen, ist eine Täuschung. Wie geht's dann weiter? Die an meinem Bund festhalten, Vers 7, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen, das ist die Gegenwart Gottes, und sie erfreuen in meinem Bethaus. Versammlung der Heiligen, ein Bethaus. Und ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Die Identität der Gemeinde ist ein Bethaus. Und wir sehen einen Trend um uns herum, das, was noch früher vollständig normal war, dass die Gemeinde nicht nur Sonntagsgottesdienste hatte, sondern dass sie Gebetsstunden hatte, dass die abgeschafft wird. Das ist der falsche Trend. Das ist der falsche Trend. Weil die Identität der Gemeinde ist, mit Gott zusammenzuarbeiten, die Sünden der Welt vor Gott zu bringen und den Segen von Gott herabzuholen und bevollmächtigt zu werden, zu segnen. Und den Segen Gottes freizusetzen. Also wir sind so wie wir arbeiten, um den Kanal Gottes, den Segenskanal zu erweitern, dass mehr von Gott auf diese Erde kommt. Es kommt nur durch die Gemeinde, durch nichts anderes. Der Segen Gottes kommt nur durch die Gemeinde in diese Welt, auf keine andere Art und Weise. Keine andere Institution kann tun, was wir tun können. Und darum brauchen wir diese Identität. Wir sind Priester. Wir sind berufen, seinen Namen zu lieben und in seinem Namen zu segnen. Das heißt, das Gute, die himmlischen Güter von Gott auf Menschen zu legen. Sogar auf Nationen zu legen. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. In der euch wohlbekannten Schriftstelle Apostelgeschichte 15 sehen wir auch, die Identität der Gläubigen war, wir sind die Erfüllung oder eine, müsste man besser sagen, weil es gab schon mehrere Erfüllungen davor, von der Prophetie von Amos, er wird kommen und er wird die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und die erste Gemeinde hat verstanden, wir sind wieder eine Erfüllung dieser Prophetie. Es gab schon im Laufe der Geschichte von Israel mehrere Phasen, wo die Hütte Davids, die verfallen war, wieder neu aufgerichtet wurde. Und dann kommt der Heilige Geist wieder neu und wieder sagen sie, wir sind die Hütte Davids. Die Gemeinde ist die Hütte Davids. Und was ist die Hütte Davids? Das war nicht, hey, komm, lass uns Spaß haben, sondern es war Priesterschaft. Das war ein Verständnis, wir sind hier zwischen Himmel und Erde und wir sind dafür da, dass der Segen vom Himmel, den nur wir als seine Kinder ergreifen, sehen und ergreifen können und herabziehen können, auf die Nationen legen kann. Das war ihr Verständnis. Wir sind die Hütte Davids. Wir sind hier, um den Segen auf die Erde zu bringen. Der Segen Abrahams soll durch die Gemeinde zu den Nationen kommen. Zu den Nationen. Was ist der Segen Abrahams? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja. So, unser Streben nach Segen darf nie den zweiten Teil abschneiden und sagen, ja, ich will gesegnet werden. Gott, segne mich noch mehr. Und damit meinen wir nichts anderes als, gib mir ein leichtes, einfaches Leben ohne Probleme und lass mich dabei immer wohl sein. Aber Gottes Segen beinhaltet etwas ganz, ganz anderes. Etwas ganz, ganz anderes. Die Fähigkeit, ihn groß zu machen, die Fähigkeit, seinen Namen groß zu machen, die Fähigkeit, etwas von Gott für andere zu holen und zu erlangen, was sie sich selber nicht holen können. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Gott will die Erde, Gott will die Menschheit segnen durch die Gemeinde. Und er kann so wenig tun, weil so wenige Gemeinden diese Identität haben. Und so viele Gemeinden sind für sich selber da. Sie tun so, als hätten sie keinen Auftrag. Sie tun so, als gäbe es keine Mächte der Finsternis und keinen Teufel, gegen den man zu kämpfen hat. Sie kommen Sonntag für Sonntag einfach nur zusammen. Herr, segne uns heute Morgen und schenke uns einen schönen Gottesdienst. Das ist nicht unser Ziel, es ist nicht die Aufgabe, das ist nicht, warum es uns gibt. Das sind Dinge, die kann Gott nur tun, wenn die Gemeinde in Partnerschaft mit ihm kommt, wenn sie ihren Platz einnimmt und wenn sie begreift, das, was sie zu tun hat, ist so simpel und so einfach. Jeder könnte das tun, aber niemand tut es. Wir sollen einfach nur sagen, was Gott gesagt hat, was wir sagen sollen. Weiter nichts. Das ist ja Gebet. Gebet ist ja nicht, ich hätte gerne, ich wünschte und Herr, mach doch bitte, ja. Sondern Gebet ist, wir sagen, was er uns aufgetragen hat, was wir ihm sagen sollen. Die Gebete sind schon fertig. Die Gebete hat er schon vorbereitet. Die müssen wir nur erkennen, uns zu eigen machen und sagen, es braucht keine eigene Leistung, es braucht keine neuen fantasievollen Produkte, es braucht einfach nur Gehorsam. Wir sagen ihm jetzt und wir bitten ihn jetzt zu tun, was er schon beschlossen hat, was er tun will. Und viele Leute verstehen das nicht. Und wenn sie dann über Gebet und über die Macht von Gebet etwas hören, dann sagen sie, oh, vorsichtig, wir dürfen nicht den Arm Gottes umdrehen. Schon mal sowas gehört? Ja, wenn Leute kühn beten, wenn Leute entschieden beten, oh, wir müssen aufpassen, wir dürfen ja nicht den Arm Gottes umdrehen. Wahres Gebet ist in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist und wir beten das, was der Wille Gottes ist. Wir beten nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, was wir wünschten, was wir gerne hätten oder was wir meinen, was gut ist, sondern wir beten das, was er schon lange vorher beschlossen hat, was er tun will. Und er kann es nicht tun, weil er Menschen braucht, die mit ihm übereinstimmen und die dann einfach ihm sagen, Gott, das ist dein Wort, tu dein Wort, tu, wie du beschlossen hast. Und der religiöse Mensch zuckt zusammen, wir können doch Gott keine Befehle geben, dann studier die Gebete der Männer und Frauen Gottes, wie die gebetet haben, wie kühn die gebetet haben und wie sie gesagt haben, Gott, steh auf. Nimm die Hand aus dem Gewand, tu etwas, schlag dem Feind auf die Backe. Das sind alles Sätze, die enden mit einem Ausrufungszeichen. Gott, steh auf, tu was. Und Gott war hoch erfreut über solche Gebete. Er war nie gekränkt und sagt, was fällt dir ein, in welchem Ton redest du mit mir? Weil was fehlt, ist auf unserer Seite die Entschlossenheit und die Kühnheit und die Gewissheit. Die fehlt nicht auf Gottes Seite. Sondern die fehlt auf unserer Seite. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gott und seine Absichten kennenlernen, dass wir erfüllt sind von dem, was er wirklich will und dass das in uns lebt. Und das kommt ja durch das Wort. Es kommt durch das Wort. Und Gebet ist, wir senden sein Wort. Wir senden sein Wort. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Gott wirkt durch sein Wort. Halleluja. Halleluja. Gott handelt immer noch, so wie am Anfang. Er sprach und es geschah. Genauso wirkt er heute immer noch. Und das nennt man Gebet. Da ist Kraft, schöpferische Kraft. Da ist Macht in den Worten Gottes, Umstände zu verändern, Dinge zurückzudrängen, etwas, was unterdrückt ist, freizusetzen. Da ist heilsame Kraft, freisetzende Kraft in dem Worte Gottes. Und er hat das in uns hineingelegt. Das ist der neue Bund. Irgendwo Jesaja ein paar Seiten weiter, fällt mir gerade ein. Ich glaube 59 ist es. Dies ist mein Bund. 59, Vers 21. Dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Was ist der neue Bund? Der Geist, der auf uns kommt und die Worte, die er in unseren Mund gelegt hat. Der Geist und das Wort, das ist, wie Gott handelt. So hat er immer gehandelt und so will er heute auch durch die Gemeinde handeln. Der Geist kommt auf uns und er inspiriert uns und er motiviert uns und er leitet uns. Und dann kommt sein Wort und sein Wort durch uns tut etwas, was wir nie tun könnten. Vielleicht wir verstehen noch nicht einmal, was wir da machen. Halleluja, Halleluja. Irgendwann in der Mitte der 80er Jahre, 86, so in diesen Drehraum, ich weiß es nicht ganz genau, das Datum bin ich aufgeschrieben, aber ich habe eine Zeit gehabt in meinem Arbeitszimmer, wo ich gebetet habe und wo der Heilige Geist auf eine spezielle Art und Weise auf mich kam. Und ich habe in Sprachen gebetet und ich wusste, das ist nicht normales Sprachengebet, irgendwas passiert jetzt hier. Und ich habe also wirklich gespürt, etwas kommt auf mich und etwas fließt durch mich. Und ich wusste, das ist nicht mein normales Gebetsleben. Und als dieser Schwall von Worten in Sprachen, die ich nicht verstanden habe, zu Ende war, kam das Ganze im Klartext auf Deutsch. Und ich habe wie neben mir gestanden und habe gestaunt und ich habe gehört, wie Gott gesagt hat, dass er das Joch des Kommunismus über Osteuropa zerbrechen wird und wie er diese Völker freisetzen wird und wie das Evangelium zu ihnen kommen wird. Und dann waren noch ein paar andere Dinge, die detaillierte Anweisungen waren. Und das war so gewaltig, das hat mich so gepackt und ich wusste, das ist Gott und ich wusste, das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und dann sind wir angefangen zu reisen in diesen Ländern. Und das Ziel war nicht zu evangelisieren. Das Ziel war nicht in erster Linie Gemeinden aufzubauen. Das Ziel war, Menschen zu finden, in diesem Land ein, zwei, in jedem Land ein paar Leute, die glauben würden, was Gott gesagt hat. Die glauben würden, dass Gott wirklich jetzt kommt und dass er dieses Joch des Kommunismus, was ein extremes Joch der Angst und der Einschüchterung war, zerbrechen würde. Und ich kann mich erinnern, wir haben in rumänischen Familien gesessen, haben mit ihnen gesprochen und haben gesagt, Gott hat gesagt, dieses fürchterliche, dämonische, unglaublich harte und ungerechte und bedrückende System von Ceausescu, es wird zu Ende kommen in Kürze und es wird verschwinden. Und die schauten uns an mit diesem Blick, ja, ihr seid aus dem Westen, ihr wisst nicht, was das hier ist, ihr habt keine Ahnung. Und natürlich, wir hatten keine Ahnung, aber man kriegt schon Einblicke, wenn man da sieht, auf dem Markt wurden Hühnerfüße angeboten, dass du die in der Suppe kochen kannst. Hühnerfüße, das ist Abfall, das schmeißt man weg. Das konntest du kaufen auf dem Markt, Fleisch gab es nicht, aber Hühnerfüße gab es. Ein furchtbares System der Einschüchterung. Den Leuten wurde angedroht, wenn jemand sie sieht, wie sie mit einem Ausländer Kontakt haben, der Nachbar muss zur Polizei gehen und berichten, dass du mit einem Westler Kontakt gehabt hast. Ein totales Spitzelsystem. Jeder hat jedem misstraut, das war furchtbar. Und wir kommen mit der guten Botschaft, diese ungerechte, böse Herrschaft von Ceausescu kommt zu Ende. Und die schauen uns an und haben gesagt, du hast keine Ahnung. Und sie hatten Mühe, das zu glauben. Aber preis dem Herrn, wir haben eine wenige gefunden, die uns das abgenommen haben. Und wir haben ihnen gesagt, jetzt musst du aufstehen und dich erheben gegen das Joch der Angst. Du musst diese Angst abschütteln. Kommunismus hat die Leute beherrscht durch Angst. Du musst aufstehen gegen diese Angst. Und dann so beten. Und wir haben sie instruiert und sie ermutigt. Halleluja, Halleluja. Und ich werde das nie vergessen. Eines Tages, wir fuhren im Land und ich war hinten auf der Rückbank und habe gebetet und habe die Bibel gelesen. Und da gab es eine Passage im Worte Gottes, die lese ich euch gleich vor. Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat keinen Sinn für mich gemacht, aber etwas hat in mir gesagt, das ist Gottes Wort für Rumänien. Und das ist wichtig. Ich habe nicht verstanden, was wird. Ich konnte überhaupt nichts mit dieser Passage anfangen. Komm, ich lese dir mal vor. Jesaja 46. Bel bricht in die Knie. Nebo krümmt sich. Ihre Götzenbilder sind mit dem Saumtier und dem Lastvieh aufgeladen worden. Eure Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das erschöpfte Vieh. Sie krümmen sich, brechen in die Knie allesamt. Sie können die Last nicht retten. Sie selbst ziehen in die Gefangenschaft. Ja, genau so habe ich auch gedacht. Aber etwas in mir hat gesagt, das ist ein Wort von Gott und das hat etwas mit Rumänien zu tun. Und in dieser Zeit hatten wir eine Osteuropa-Gebetsgruppe und ich kam zurück und ich habe dieses Wort geteilt. Und die haben genauso gesagt wie ihr, was ist denn das? Ja? Und was macht man jetzt damit? Was bedeutet denn das jetzt? Und ich habe gesagt, wir versuchen nicht herauszufinden, was es bedeutet. Bitte glaubt einfach, es ist ein Wort von Gott. Und was wir jetzt tun ist, wir sprechen dieses Wort aus. So, wir haben den Namen Jesu erhoben, über Rumänien, haben Karte gehabt, haben die Hände hochgehoben, und Jesus ist Herr über Rumänien. Er regiert und das ist das Wort Gottes. Und wir haben viele, viele Male dieses Wort gelesen und proklamiert, ohne irgendeine Idee zu haben, was es bedeutet. So, dass wir alles im puren Glauben. Ja. Auch die Leute haben einfach mir geglaubt. Ich habe gesagt, das ist vom Herrn. Die haben mir das einfach geglaubt. Aber der Heilige Geist hat mir gesagt, das ist vom Herrn. Ich habe es auch geglaubt. Und wir haben etwas total Verrücktes gemacht. Wir haben ein Wort, das niemand versteht, ausgerufen, proklamiert und erklärt über dem Land. Und dann wisst ihr, November, die Mauer ist gefallen. Und wir sind dran geblieben und haben gebetet für Rumänien. Und dann um die Weihnachtszeit im Dezember, dann ging es in Rumänien los und es kam der Aufstand. Und dann schlussendlich ist dieses System zusammengebrochen. Und in diesen Tagen dann, irgendwann Ende Dezember 89, bekam ich wie zufällig einen Artikel in die Hand aus einer Zeitung. Und in diesem Artikel waren die letzten Stunden beschrieben von Ceausescu und von seiner Frau. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, hat auf einmal dieses Wort Sinn gemacht für mich und ich habe verstanden. Und ich bin bis heute der Überzeugung, vielleicht haben viele Tausende das auch gebetet, ist mir auch völlig egal, aber unser Gebet war auch wichtig und hat dazu beigetragen. Und das Wort Gottes lastet über einer Situation und zwingt die Situation, sich dem Wort Gottes anzupassen. Und in diesem Artikel, was geschrieben war, also das habe ich noch im Fernsehen gesehen, er hatte da wieder so eine Jubelfeier inszeniert und seine Anhänger versammelt und hat wieder eine Rede gehalten und die üblichen hohlen Sprüche und Versprechungen gemacht und so weiter und so weiter. Und dann war die Kamera auf ihn gerichtet, nicht auf das Publikum, auf ihn und auf einmal aus der Zuhörerschaft fingen an, Protestrufe zu kommen. Erst einzelne, erst hier einer, dann da einer und dann wurden es auf einmal immer mehr. Und die Kamera war auf ihn gerichtet und die Kamera zeigte sein Gesicht. Und das werde ich nie vergessen, diesen Schock, dieses Erschrecken, wie seine Gesichtszüge entgleisten, wie er doch diese Jubelschar da versammelt hatte, damit sie ihn wieder feiern und preisen sollten. Also wenn du das nicht weißt, Ceausescu wurde wie ein Gott verehrt. Er hat sich Titel gegeben, also da kommen nur noch die römischen Cäsaren irgendwie dran. Unglaublich. Titel, die so gigantisch waren, die so wahnsinnig waren, die nur so troffen von Größenwahnsinn und ein Mensch sich zu Gott gemacht hat. Das ist unerträglich gewesen. Aber da auf einmal entgleiste sein Gesicht und man sah die Angst in seinem Gesicht und das Erschrecken. Und dann ging er zurück, vom Podium ging er weg. Und dann habe ich später dann gehört, auf dem Dach stand schon sein Helikopter bereit und dann ist er abgehauen und wollte fliehen. Und dann hat dieser Zeitungsartikel berichtet, er ist mit dem Helikopter zusammen mit seiner Frau, Elena. Ich weiß nicht, ob du was von Elena Ceausescu weißt. Sie war die Heldin der Nation, die Mutter der Nation. In einem Buchladen, es gab nur Bücher. Die Bücherregale oder die Schaufenster waren voll mit Büchern, mit zwei Autoren. Ceausescu und seine Frau Elena. Das war alles, was es an Büchern gab. Und diese Frau war strohdumm, die war vom Dorf und die hat sicherlich kein einziges Buch geschrieben, aber irgendwelche gigantischen wissenschaftlichen Ergüsse hat sie da veröffentlicht und sie wurde gefeiert und bejubelt und so weiter. Es ist unglaublich gewesen. Ja, und sie wurden wirklich gefeiert wie Götter. Okay, dieser Artikel hat gesagt, sie stiegen in den Helikopter und wollten das Land verlassen. Aber der Helikopter hatte nicht genug Sprit und sie mussten notlanden auf dem Acker. Und dann haben sie, er hatte Wachleute dabei gehabt, haben sie ein Auto angehalten mit Pistole und gezwungen, jetzt muss der Fahrer sie fahren. Und der Fahrer sollte sie fahren und dieses Auto ging auch der Sprit aus. Und die Soldaten waren hinter ihm her und sie haben sie gefangen genommen. Lies mal, was das Wort sagt. Götzenbilder werden auf einen Karren geladen. Das erschöpfte Vieh schafft es nicht, diese Götter, diese Tragbilder wegzuschaffen. Das brechen zusammen, sie krümmen sich, sie gehen in die Knie, sie können die Last nicht retten und sie selbst gehen in die Gefangenschaft. Halleluja. Halleluja. Gottes Wort ist so gewaltig, ist so gewaltig. Da steht etwas in der Bibel und Gott kann es für Situationen heute benutzen. Ich glaube, dass dieses Wort mit den letzten Stunden, bevor er also dann auf der Flucht gefangen genommen wurde, wirklich etwas zu tun hat. Ja, vielleicht denkst du, das ist vermessen, vielleicht denkst du, das ist total verrückt oder wahnsinnig, ist mir alles egal. Aber ich weiß, dass das Wort Gottes über eine Situation erklärt, sogar wenn ich es nicht verstehe. Das braucht ja nicht, ich muss es ja nicht verstehen. Hauptsache Gott versteht es. Ja? Wenn ich denn bei der Schöpfung 1. Mose 1 dabei gewesen wäre und Gott sagt, es werde Licht, er hat da bestimmt nicht Deutsch gesprochen, oder? Ist unwahrscheinlich. So, ich stehe daneben und ich höre einen Klang. So, was war denn das hier? Das verstehe ich aber nicht. Das hat jetzt aber nichts gebracht. Das verstehe ich ja nicht. Nein, Gott spricht, Licht sei und tschung, da ist das Licht. Ja? Und von diesem Moment an rast es mit der Lichtgeschwindigkeit durch das All. Von diesem Moment an. Und ist noch nicht langsamer geworden. Ja? Das sind nachhaltige Energieressourcen, ja? Die nicht sich verbrauchen. Da ist solche Kraft in dem Wort Gottes. Und wir können das Wort Gottes, ob wir das verstehen oder vielleicht sogar wie in diesem Beispiel, wir verstehen überhaupt nichts, aber der Geist sagt uns, das ist das Wort für jetzt. Und wir heben ein Wort hoch über eine Situation. Und Gottes Wort wird nicht leer wieder zurückkommen. Halleluja. Er handelt durch sein Wort. Und wenn du mal gelesen hast, Derek Prince, Shaping History Through Prayer and Fasting, wie heißt das Deutsch? Die Waffe des Fastens und Betens. Er bringt Beispiele, wie sie gebetet haben als kleine Gebetsgruppe. Dieses Buch hat mich damals sehr, sehr inspiriert, wie Gott gehandelt hat durch ein paar Leute, die gebetet haben und wie er Geschichte gemacht hat und den Kurs der Geschichte eindeutig verändert hat, weil Menschen ihm vertraut haben, weil sie sich ihm zur Verfügung gestellt haben, weil sie gebetet haben, weil sie gefastet haben und weil sie sein Wort hochgehoben haben. Das ist Priesterschaft, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Halleluja, Werkzeug zu sein, Partner zu sein in der Hand Gottes und ihm zu erlauben, etwas zu tun, was er ohne uns nicht tun kann. Das Wort muss Fleisch werden. Gott gibt das Wort, aber es muss durch Menschen kommen. Es muss durch Menschen kommen. Das ist, warum Propheten irgendwo in der Einöde auf dem Berg gestanden haben und haben über Nationen gesprochen, wo sie kaum wussten, wo die sind und nie im Leben die Gelegenheit hatten, dahin zu kommen. Und Gott hat ihn beauftragt, Worte zu sprechen. Und Jahrhunderte später manchmal sind diese Worte in Erfüllung gegangen. Die Propheten haben aufgeklärt, was mache ich hier auf dem Berg? Ich spreche hier zu Nationen, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das ist. Würde da nie ein Visum für kriegen und habe nie die Gelegenheit, dahin zu fahren. Ich habe mit denen überhaupt nichts zu tun. Aber Gott gibt mir einen Auftrag zu sprechen. Die haben ja richtig Nationen angesprochen. Es ist auch irgendwie eine seltsame Geschichte. Ja, du Babylon, ja. Oder Assur, höre das Wort des Herrn. Ja. Die haben zu Nationen gesprochen, als wenn Nationen eine Person wären, als wenn Person Ohren hätte. Aber Gott hat ihre Worte gebraucht. Gott handelt durch sein Wort. Sein Wort ist voller Macht und voller Kraft. Und wir haben dieses Privileg, zwischen Himmel und Erde zu stehen und uns zur Verfügung zu stellen, dass der Plan Gottes zur Erfüllung kommt durch uns. Das ist unsere Aufgabe. Ein Bethaus für die Nationen. Oder wie es bei dem Apostelgeschichte 15, könnt ihr es anschauen, Apostelgeschichte 15 heißt, ach, wir lesen mal die ganze Passage. Simon hat erzählt, Vers 14, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das ist das Erste. Erst die herausgerufene Gemeinde, ein Volk für seinen Namen. Das ist das Erste. Das ist nur die erste Phase. Das ist das Endziel, die Herrschaft Christi auf der Erde. Aber es beginnt mit der Gemeinde. Aber mit der Gemeinde, die wirklich ihre Identität aus dem Wort hat und nicht aus der Tradition oder aus der Meinung oder ihren Gefühlen, sondern die ihre Identität hat aus dem Wort. Und die sich hineinbegibt in den Plan Gottes, die eine Einheit sucht mit Gott und durch die er dann wirken kann an den Nationen. Ein Volk für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Also erst die Gemeinde und dann die übrigen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Verstehst du, was da steht? Wer spricht denn den Namen des Herrn aus über den Nationen? Wenn die Gott nicht kennen, sie selber mit Sicherheit nicht. Wer tut es? Die Herausgerufenen, das Volk für seinen Namen. Sie haben verstanden, was der Name für sie bewirkt hat und immer noch bewirkt. Und dann sind sie im Priesterdienst und dann rufen sie über Nationen den Namen des Herrn aus. Das ist, was wir gemacht haben 1990 für Albanien. Ich habe mit einem großen Mann Gottes zusammengesessen im Restaurant bei Pizza und haben alles besprochen, was da so geschehen ist in der DDR. Und dann auch in Rumänien. Und ich sage, und was ist mit Albanien? Und er sagt, das ist eine andere Sache. Das wird so nicht gehen. Und ich habe in meinem Geist protestiert, habe gesagt, nein, Gott ist Gott. Und er hat gesagt, das kommunistische Joch in Europa, Albanien ist in Europa, das ist ein kommunistisches Joch und das muss zerbrochen werden. Und wir sind dran geblieben und haben gebetet für Albanien, ohne irgendwas zu wissen und haben den Namen des Herrn ausgerufen. In dem Namen des Herrn ist Freiheit, Ketten fallen. Und die schlimmsten Ketten ist, dass diese Leute das Evangelium nicht hören durften. Das ist ja das Allerschlimmste gewesen. Ja? Albanien hat sich gerühmt, das erste atheistische Land zu sein. Jede Erinnerung an Gott war eliminiert aus der Kultur, aus den Schulbüchern, aus der Geschichte. Nichts hat auf Gott hingewiesen. Und Gott hat trotzdem ein Werk getan und hat dieses Joch zerbrochen. Halleluja. Halleluja. Ich habe das Privileg, mit einer Bibelschule zusammenzuarbeiten und deren Wachstum sehe ich in den letzten 5 Jahren und sie wird stärker und stärker und sie kriegt eine Stimme und eine Kraft, das ganze Land zu segnen und die christliche Landschaft nachhaltig zu prägen. Durch Bibelschüler, durch Frauenkonferenzen, durch Männerkonferenzen. Es ist wunderbar, was Gott dort tut. Und welcher Eifer dort ist bei diesen Studenten und wie sie leben und wie sie hingegeben sind, wirklich Gottes Wirken in ihrer Nation zu sehen. Halleluja. So das Volk für seinen Namen, das dient Gott. Und was tut es im Dienst? Es ruft den Namen des Herrn über Nationen aus. Es ruft den Namen des Herrn über Nationen aus, weil der Name des Herrn ist Licht, ist ein Schrecken für die Mächte der Finsternis. Es passiert etwas, wenn man den Namen Gottes ausruft. Es geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Das ist die Aufgabe der Hütte Davids, des Bethauses für alle Nationen. Die Gemeinde ist ein Bethaus für alle Nationen. Und ich glaube, dass wir auf ein Ziel zusteuern, auf einen Höhepunkt, und das ist die Wiederherstellung der Gemeinde. Und die Gemeinden, die den Plan Gottes hören, aber verwerfen und nicht in den Plan Gottes einsteigen, werden in den nächsten 10, 20 Jahren vertrocknen. Sie werden einfach vertrocknen, weil sie abgeschnitten sind vom Strom Gottes. Aber die Gemeinden, die verstehen, wir sind Teil von Gottes Plan und wir arbeiten mit ihm zusammen. Und es spielt keine Rolle, ob wir 30 oder 50 oder 100 sind. Wir glauben, dass wir, wenn wir zusammenkommen, wir können etwas tun für Gottes Plan. Wir glauben, dass Gott uns hört, dass Gott uns sieht, dass er auf unsere Gebete achtet, dass unsere Gebete wichtig sind. Und wenn wir den Namen des Herrn hochheben, über Nationen, über Stämmen, über ethnischen Gruppen, die bis jetzt das Evangelium nicht gehört haben. Wir glauben, dass Gott an ihnen etwas tun wird. Da fängt unsere Verantwortung an. Und aus dem wird es weitergehen und sehr bald wird Gott uns motivieren, noch mehr zu tun und Geld zu geben oder Menschen zu senden oder andere zu unterstützen, die dorthin gehen. Aber es beginnt damit, dass wir das auf Gottes Herz bekommen oder auf unser Herz bekommen von Gott her und dass wir sagen, hey, in den schönsten Zeiten, wo wir gesegnet sind, ja, wir dürfen nicht einfach so auseinandergehen, sondern das, was Gott geschenkt hat, muss irgendwo hingehen. Irgendwo muss der Segen hin. Der darf nicht bei uns bleiben, dass wir wie berauscht von dannen gehen und sagen, ach, war das wieder ein schöner Gottesdienst. Ja, aber was haben die Nationen davon gehabt? Was haben andere Dienste davon gehabt? Was haben Menschen, die nie das Evangelium gehört haben, was haben die davon gehabt, dass wir einen so schönen Gottesdienst gehabt haben? Gar nichts. Und das ist nicht richtig. Gott segnet uns nicht, weil er uns noch irgendwie geistig noch fetter machen will, sondern Gott segnet uns, dass wir ein Segen sein können. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist der Segen Abrahams. Und das funktioniert nur im Doppelpack. Der Segen wird nur bleiben, wenn wir den zweiten Teil im Auge behalten und sagen, okay, jetzt sind wir gesegnet. Wo kann der Segen jetzt hinfließen? Wo können wir Hände ausstrecken? Wo können wir den Namen des Herrn erheben und ausrufen und Bahn machen für das Wirken Gottes? Es gibt noch viele Hunderte von Stämmen und ethnischen Gruppen, die immer noch nicht das Evangelium gehört haben. Wie wäre es, eine zu adoptieren und zu sagen, wir fangen an, unseren Teil zu tun. Wir sind nicht viele, wir haben nicht viel Geld, wir haben nicht viele Möglichkeiten, aber wir haben einen Mund. Und wir können den Namen des Herrn ausrufen und wir können seine Fahne von dieser Stadt, von diesem Staat besorgen. Oder vielleicht ist es noch nicht mal ein Staat, vielleicht ist es nur eine Völkergruppe, die noch nicht mal einen eigenen Staat, ein eigenes Symbol haben, aber wie auch immer. Wir können etwas machen und wir erklären, Jesus ist der Herr. Jesus ist Sieger. Jesus ist Retter. Jesus ist Heiler. Und was wird passieren nach einer Weile? Diese Menschen werden anfangen, Träume und Visionen zu haben. Sie werden übernatürliche Begegnungen haben. Das ist, was passiert ist, als man gesagt hat, komm, lass uns eine Gebetsaktion machen für das 10-40-Fenster. Ein paar Jahre danach ging es los, dass Träume und Visionen auf einmal in den muslimischen Ländern passierten. Ganze Dörfer manchmal in einer Nacht dasselbe geträumt haben und sich erzählt haben und haben gewusst, da ist ein Mann mit weißer Kleidung und der hat ein schwarzes Buch in der Hand und er sagt, dieses Buch müsst ihr bekommen. Und dann haben sie rumgeguckt und haben dann einen Missionar geholt, hat ihn in die Bibel gebracht. Und solche Geschichten kannst du über und über lesen, wie Gott gewirkt hat. Fast alle Bekehrungen in Nordafrika, in den arabischen Ländern sind übernatürlich. Menschen haben Heilung erlebt, haben Visionen erlebt, haben Träume erlebt, haben übernatürliche Begegnungen mit Engeln gehabt und so weiter. Warum? Weil durch das Gebet der Himmel durchlässig geworden ist und Gott endlich einmal anfangen kann zu tun, was er schon immer tun wollte. Hätte auch gerne vor 500 Jahren gemacht, konnte aber nicht, weil niemand verstanden hat, was die Aufgabe der Gemeinde ist. Und ich wage zu behaupten, wenn wir nicht anfangen, hineinzusteigen und so kümmerlich und so einfach und so simpel das auch sein mag, uns zur Verfügung zu stellen, sagen, Gott, wir wollen Teil sein in deinem großen Plan, das Evangelium aller Nationen in der ganzen Welt. Warum? Weil er hat gesagt, dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium des Reiches wird verkündigt werden allen Nationen. In der ganzen Welt zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende von was? Das Ende von Satans Schreckensregiment, von seiner Bosheit. Und König Jesus wird wiederkommen. Und das hängt zusammen, sich einzusetzen für die Verlorenen, für die Unerreichten, sich einzusetzen und zu kämpfen einfach für die Wiederkunft Jesu. Das gehört zusammen. Erst wenn allen Nationen das Evangelium verkündigt ist, dann wird es kommen. Und weißt du, dass Missionsexperten, die auf diesem Gebiet tätig sind, aus verschiedensten Gruppierungen, sagen übereinstimmend, wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, es ist möglich, bis zum Jahr 2020 alle Sprachen und Stämme und ethnischen Gruppen erreicht zu haben mit dem Evangelium. Dass ein Teil des Evangeliums, Johannes-Evangelium, in ihrer Sprache vorliegt, dass dort verkündigt wurde, dass es Radioprogramme gibt. Das ist absolut historisch, ihr Lieben. Das hat es in der Kirchengeschichte niemals gegeben. Und Jesus sagt, wenn das passiert, dann wird das Ende kommen. Wir haben 2014. Es ist nicht zu spät, noch auf diesen Zug aufzuspringen und da zu investieren und am Ende zu sagen, wir waren Teil von dieser Sache. Wir waren mit dabei. Halleluja. Halleluja. Aber eine Gemeinde, die nur um sich selber kreist, Herr, segne uns und wir sind 30 und ach, wir hätten doch so gerne, dass wir 50 wären, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn und völlig unproduktiv. Sondern wir wollen in den Plan Gottes hinein. Und ob viel oder wenige, Gott kann etwas tun. Er braucht nicht viele, sondern er braucht nur diese Überzeugung, diese Gewissheit, diese Hingabe. Das ist, was er braucht. Und dann wird er seinen Teil tun. Halleluja, halleluja. So heben wir unsere Augen auf und sagen, Gott, hilf uns, dass wir nicht immer nur auf uns schauen. Hilf uns, dass wir glauben, du hast einen Plan in den Nationen und wir sind Teil von diesem Plan. Zeig uns, an welcher Stelle. Aber bevor wir das haben, werden wir einfach anfangen, das Naheliegende zu tun. Wir werden einfach anfangen, in den schönsten Zeiten, die wir haben, nicht mehr an uns zu denken, sondern wir segnen Nationen, wir heben den Namen Jesu hoch, wir glauben, dass das Licht Gottes scheint, wir glauben, dass die Mächte der Finsternis terrorisiert werden, wenn wir den Namen Jesu erheben, Halleluja, und wir werden sehen, wie Gott dann anfängt, uns zu führen und zu leiten und speziell in das hineinzubringen, was er für euch hat. Er hat einen Plan, aber es beginnt damit, dass wir anfangen mit den allgemeinen Dingen, die wir aus dem Wort haben. Und dann führt er und dann zeigt er uns genau, was ist das für eine gewaltige Sache, wenn man jetzt sagt, also da hat Gott uns hingestellt und da haben wir gebetet für ein paar Jahre. Und jetzt gibt es in dieser Nation, in der es noch keine Gemeinden gab, da gibt es jetzt eine Gemeinde. Weil Gott uns gebraucht hat, weil Gott uns gesegnet hat. Und wir wissen, es war er, nicht wir. Wir können sowas nicht. Aber er kann eine Handvoll Leute gebrauchen. Ja. Weißt du, dass ich denke nicht, dass die Zahlen heute deutlich anders sind. Die Statistiken, die ich gelesen habe, die waren irgendwo aus dem 90er Jahren, aber damals war es so, und ich glaube nicht, jedenfalls, wenn ich das anschaue, was in Deutschland passiert, glaube ich nicht, dass es sich bahnbrechend geändert hat. Über 85% der Gelder, die von Gläubigen aufgebracht wird für Mission, geht in Länder, in denen es schon über und über Gemeinden und Werke und Dienste und alles gibt. 85% und auch 85% der Missionare arbeiten in Ländern, in denen schon die Missionare sich auf die Füße treten. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Gott, ich würde das ändern. Ich würde sagen, hallo, die Zeit läuft auf, wir ändern die Strategie. 85% gehen jetzt in die Unerreichten und meinetwegen 15% bleiben noch in den Ländern, die sowieso schon erreicht sind. Und versuchen da noch ein bisschen mehr zu erreichen. Aber jetzt alles an diese eine Front, die unerreicht, weil die Zeit läuft aus, der König muss zurückkommen. So würde ich das machen, wenn ich Gott wäre. Wir sind das nicht normal. Wer hat ihm das gesagt? Immer zu investieren, wo schon so viele rumlaufen. Es gibt Länder, da gibt es richtig so ein christliches Restaurant, da gehst du hin, da triffst du lauter Missionare. Ich habe sowas schon gesehen. An dem Tisch reden sie, an dem Tisch überall Christen. Die treten sie auf die Füße. Und es gibt Länder, wo noch niemand gewesen ist, wo noch nicht einmal jemand die Sprache erforscht hat und gelernt hat, die vielleicht noch nicht mal eine Schriftsprache haben. Und es gibt Leute, die gehen dahin und wohnen da und lernen die Sprache. Das dauert Jahre. Und dann haben sie ein Johannesevangelium. Und dann bekehren sich Leute, da passieren unglaubliche Dinge. Wir haben einen Mann kennengelernt, der Irian Jaya in ein Volk gegangen ist, was sie gerade entdeckt haben. Dann ein Stein, auf Steinzeitniveau lebten die da. Und es war nichts, wenn ein Streit war, einfach mit ihren messerscharfen, rasierklingenscharfen Bambusspeeren einfach Leute irgendwie abzustechen. Und Gott hat so ein gewaltiges Werk dort getan. Ja, hat die Sprache gelernt, hat Schrift ihnen beigebracht. Und sie haben den Herrn angenommen und das Erste, was sie tun wollten, sich anziehen. Haben gesagt, bring uns Kleidung. Wir möchten jetzt uns bedecken. Er hat nie bedingt, er wohnte unter Nackten im Urwald. Und sie haben sich bekehrt und haben gesagt, bring uns Kleidung, wir müssen was anziehen. Halleluja, Halleluja. Gott wirkt in den Nationen. Das ist so wunderbar. Und da wollen wir uns einklinken, weil das ist der Herzschlag Gottes. Das ist der Herzschlag Gottes. Und ich sage es noch einmal, ich glaube, dass eine Gemeinde, die sich dem verweigert und die sagt, das brauchen wir nicht, oder die so argumentiert, ja, wir haben auch hier genügend Unerrettete. Was für eine Logik. Wir könnten hier den letzten Einwohner von Greiz persönlich einladen und ansprechen und ein neues Testament geben und für ihn beten und ihn segnen. Und dann sind wir keinen Schritt weiter in Gottes weltweiten Plan. Wenn alle das so tun würden und ihre Heimatstadt und ihr Heimatland als erste Priorität haben, kommt man keinen Schritt weiter. Dann bleiben immer noch Hunderte von Stämmen und Sprachen, die nicht erreicht sind. Das ist keine Logik, das ist nicht normal. Jede Marketingstrategie würde anders vorgehen. Ja, und ich glaube, Gott ist smarter als das. Ja, und es ist sein Verlangen, er will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das fängt nicht damit an, dass wir hingehen und ihnen ein Traktat in die Hand drücken oder dass wir irgendwie ihnen eine Predigt bringen, sondern das fängt damit an, dass wir beten. Und dass wir gegen die Mächte der Finsternis vorgehen und sie freisetzen, dass sie überhaupt hören können, was der Geist der Gemeinde sagt. So, wir haben eine fantastische Berufung und je mehr wir da hineinkommen und je mehr wir aufhören, Herr, schenk uns noch mehr und gib mir mehr. Viele, viele Lieder haben so diesen Inhalt und ich fürchte, viele Menschen, die das singen, gib mir mehr von dir. Sie meinen einfach nur, noch mehr schöne Gefühle, noch mehr irgendwie sich wohl zu fühlen. Ja, aber kaum einer, der sagt, Gott, bevollmächtige mich, anderen dein Evangelium zu bringen, bevollmächtige mich, blinden die Augen aufzutun, bevollmächtige mich, ein Segen zu sein für andere Menschen. Sondern immer nur, ich meiner mir mich. Wir sind ein Volk für ihn. Und wenn wir uns das antrainieren und in dieses Bewusstsein hineinwachsen, er wird uns segnen, dass uns wirklich alles unglaublich vorkommt, was passiert. Dass wir es nicht fassen können, wie er uns überschütten wird und wie er uns befähigen wird und ausrüsten wird. Wenn wir anfangen, mit ihm zu laufen, er wird mit uns laufen. Er wird mit uns sein. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Vater, hilf uns zu verstehen, dass wir deine Priester sind, dass du Menschen brauchst, die auf deiner Seite stehen, die deinen Herzschlag kennenlernen, die sich von dir erfüllen lassen, die sich entzünden lassen von deinem Eifer. Und die gehen und die getrieben werden und die laufen und nicht müde werden, weil du nicht müde wirst, weil du ein Gott bist, der voller Eifer ist, voller Sehnsucht ist. Und Vater, dein Eifer, der soll in uns Wohnung nehmen, dass dein Sohn bekannt wird bei denen, die ihn nicht kennen, dass er geehrt wird, dass sie die Götzen verwerfen und rausjagen aus ihrem Leben und ihre Knie beugen vor dem wahren Gott, deinem wunderbaren Sohn, der auf Golgatha bezahlt hat. Vater, hilf uns, die richtige Identität zu bekommen als Gemeinde und zu verstehen, wofür wir da sind, was unser Auftrag ist und wie wir einen Beitrag leisten können, für deinen gewaltigen globalen Plan, den Nationen das Evangelium zu bringen und deinen Sohn als König zurückzubringen. Halleluja. Wir danken dir, dass du unser Gebet hörst. Wir danken dir, dass du uns leiten wirst und dass du uns motivieren wirst und dass wir den Kurs mehr und mehr umlegen werden und dass wir ein dienendes Volk werden, eine heilige Priesterschaft, die vor dir steht und die von dir etwas bekommt, die dir dient und dann von dir etwas bekommt, was sie segnen, schicken kann in die Nationen, zu Menschen, die in Dunkelheit sind. Wir danken dir, Vater, für die Gemeinde. Wir danken dir, dass du sie machtvoll gebrauchen kannst. Halleluja. Tu dein Werk in uns und gib uns deine Identität, die du uns zugedacht hast. Und errette uns vor diesem erbärmlichen Geist dieser Welt, der immer nur ich, meiner, mir, mich schreien will. Errette uns und sag uns, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Halleluja. Danke, Vater. Amen. 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 Halleluja.